Das geschichtete Gestein kann aber auch schräg sein. Oder das geschichtete Gestein kann gefaltet sein. Egal in welcher Lage das liegt, wenn es geschichtet ist, nennt man das Sedimentgestein. Nun, das Sedimentgestein kommt in sehr vielen verschiedenen Farben vor, je nachdem, was für ein Material darin ist. Hier ein Buntsandstein, was ich in der Pfalz aufgenommen habe, während wir dort 3 Jahre lebten. Nun, es ist alles sehr schön, was wir bis jetzt gesehen haben, herrliche Berge und so weiter. Aber jetzt kommt die Enttäuschung für manche von Ihnen. All das, was wir bis jetzt gesehen haben, ist nicht von Gott geschaffen worden, als Gott Himmel und Erde schuf. Tut mir sehr leid, Sie so zu enttäuschen. Gott hat unsere Alpen, glaube ich, nicht in 6 Tagen geschaffen. Es könnte sein, dass einige sich fragen, wer hat ihn eingeladen. Aber hören Sie gut zu. Ich glaube allerdings, das, was in der Bibel steht, wo in den 10 Geboten es heißt sehr deutlich, in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Wissen Sie, was das bedeutet? In 6 Tagen hat Gott Himmel geschaffen und alles, was im Himmel ist. Das ganze Weltall, alle Sterne in 6 Tagen. Alles, was auf Erden ist und das Meer und alles, was im Meer ist, in 6 Tagen. Unsere Alpen aber nicht. Ich komme auf die Frage nachher zu reden. Zuerst einmal, was ist mit dem Wort Tag in diesem Zusammenhang gemeint? Das hebräische Wort für Tag, Yom, kann 2 ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Es wird gewöhnlich als normaler Tag im wörtlichen Sinn gebraucht, also 24 Stunden, kann aber unter Umständen in bestimmten Zusammenhängen bildlich als ein Zeitraum gebraucht werden. Ich möchte ein Beispiel zeigen, wie Yom bildlich gebraucht wird. Im Alten Testament lesen wir sehr oft vom Yom des Herrn, vom Tag des Herrn. Und wenn man alle Bibelstellen zusammenträgt, wo diesen Begriff der Tag des Herrn benutzt wird, dann merkt man, es geht um ein großes Ereignis. Es ist nie die Rede von mehreren Tagen des Herrn, sondern von dem Tag des Herrn. Aber wenn man alle Bibelstellen zusammenträgt, merkt man, dass in dem Tag sehr viele Unterereignisse sich ablaufen. Und da wird es aus dem Zusammenhang sehr deutlich, dass der Tag des Herrn einen längeren Zeitraum ist, mehr auf jeden Fall als 24 Stunden. Man könnte sogar das die Zeit des Herrn übersetzen. So wird Yom manchmal übersetzt, Zeit. Aber es ist viel dramatischer und es ist auch im Sinne vom Urtext, wenn es Tag übersetzt wird. Denn das bringt zum Ausdruck, das wird die Zeit sein, wo Gott sein Tag hier auf Erden hat. Im Moment ist der Teufel der Herrscher dieser Welt. Er hat das Recht, unsere Welt zu beherrschen, bekommen, als der Mensch in Sünde fiel. Der Mensch, der ursprünglich von Gott geschaffen worden ist, mit dem Auftrag, unsere Erde zu verwalten. Als der Mensch aber vom Satan, von Gottes Feind, in der Irre und in Sünde geführt wurde, verlor er das Recht und die Fähigkeit, unsere Erde zu verwalten. Er trat dieses Verwaltungsrecht an einem anderen ab, an dem, der ihn verführt hat, am Teufel. Der Teufel ist also, die Bibel nennt ihn sogar in 2. Korintherbrief, der Gott dieser Welt. Er ist der Herrscher dieser Welt und von seiner Herrschaft können wir eine ganze Menge spüren im Alltag. Nun, die Zeit wird aber kommen, wo der Herr sein Tag hat. Der Teufel wird gebunden und kann nicht mehr hier auf Erden das tun, was er bis jetzt getan hat. Der Tag des Herrn wird kommen, wo der Herr unmittelbar im Gericht eingreift auf diese Erde. Das ist ein Beispiel, wie Tag bildlich gebraucht werden kann. Nun, man könnte dann natürlich argumentieren und denken, ja nun, wenn Tag bildlich gebraucht werden kann, warum nicht bei den Schöpfungstagen? Warum könnte man die nicht bildlich betrachten, wenn es möglich ist, grundsätzlich, dass Tag einen längeren Zeitraum heißen kann? Der Kontext, der Zusammenhang, bedingt immer die Bedeutung. Hier, der Kontext zeigt uns, dass Tag bildlich zu verstehen ist. Wie es ist aber im Schöpfungsbericht? Wenn Abend und Morgen im selben Satz mit dem Wort Yom gebraucht wird, ist das immer ein ganz gewöhnlicher Tag im wörtlichen Sinn. Und bei allen sechs Schöpfungstagen heißt es immer, und es war Abend und es war Morgen. Alle sechs Schöpfungstagen sind mit Abend und Morgen verbunden. Das begrenzt die Bedeutung von dem Wort Tag. Es ist hier wörtlich zu verstehen. Ob wir das glauben oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang wird es recht deutlich. Zumal, wenn Yom mit einem Zahlwort verbunden wird, ist das auch immer ein gewöhnlicher Tag. Und da haben wir auch bei allen sechs Schöpfungstagen immer ein Zahlwort dabei. Und wenn Yom im Mehrzahl gebraucht wird, werden auch gewöhnlichen Tagen gemeint. Und wir haben das schon gelesen in den zehn Geboten. In sechs Zahlwort Tagen, Mehrzahl, hat der Herr Himmel und Erde gemacht, das Meer und alles, was darinnen ist. Alles in sechs ganz normalen Tagen. Nun, wie können wir das aber verstehen? Ich meine, man hat sich daran gewöhnt, dass in den Schulen gelehrt wird und man hört es überall und liest es überall von den Jahrmillionen und das würde unheimlich lang dauern, bis das alles entstanden ist und so weiter. Wie kann man das überhaupt begreifen, wenn wir so etwas lesen? In sechs Tagen schuf Gott Himmel und Erde. Nun, wir müssen wissen, dass die Datierungsmethoden, die man heute anwendet, messen heutige Naturabläufe, Naturprozesse. Die Schöpfung war aber nicht das Ablaufen von heutigen Naturprozessen. Schöpfung geschah übernatürlich dadurch, dass Gott Befehle gab. Es werde Licht und es ward Licht. Oder wir lesen in Psalm 33, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht. Und ihr ganzes Heer, die Sterne zum Beispiel, durch den Geist seines Mundes. Gott sprach. Da waren sie da. Da haben wir nicht ein langsames Werden. Wir haben aus dem Nichts geschaffen. Alle Welt fürchte den Herrn. Vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Warum denn? Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Wenn die Menschen diesen Gott kennenlernen und begreifen würden, wie er wirklich ist, nicht durch einen bequemen Poster von einigen Milliarden Jahren von uns entfernt, sondern gar nicht so lange her hat er gehandelt. In kürzester Zeit ist alles geschaffen. Es ist der Gott, der spricht und da geschieht was. Und er könnte ein Wort heute Abend reden. Schluss. Da würde mein Herz aufhören zu pumpen. Ein Wort genügt. Diesem Gott gilt es zu fürchten. Einen gesunden Gottesfurcht täte vielen von uns Not. Er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Deswegen alle Welt fürchte den Herrn. Vielleicht ist das einfacher zu verstehen, im Zusammenhang mit der Schöpfung, wenn wir daran denken, wie das war, als der Schöpfer hier auf Erden lebte. Schöpfer aller Dinge, als Mensch geboren, Jesus Christus, für ihn und durch ihn ist alles geschaffen worden. Und jetzt war er hier auf Erden. Und am Anfang von seinem irdischen Dienst war er auf einem Hochzeitsfest. Der Wein ging aus. Er gab einen Befehl, die Diener sollen Wasser schöpfen und das dem Speisemeister bringen. Das taten sie auch. Dieser Speisemeister kostete von dieser Flüssigkeit und stellte einen sehr guten Wein fest. Nun, ein guter Wein ist ein ausgereifter Wein und das braucht, bitteschön, seine Zeit. Mindestens einigen Monaten, wenn nicht ein paar Jahren. Wir könnten also diesen Weinkenner interviewen und fragen, sagen Sie uns einmal, welchen Jahrgang hat diesen Wein? Der kostet, mündet, Jahrgang, kein Jahrgang, Minutengang. Denn dieser Wein ist nicht durch gewöhnlichen, normalen, natürlichen Gärungsprozessen entstanden. Diesen Wein entstand übernatürlich. Täuscht deshalb ein Alter vor. Es gab ein scheinbares Alter. Dieses scheinbare Alter ist kein Betrug. Es steht ja geschrieben und die Diener, die wussten's. Weil der Wein vollkommen geschaffen wurde, im fertigen Zustand, hat es ein scheinbares Alter. Und weil unsere Weltall vollkommen geschaffen worden ist, er sprach und es geschah, er gebot und es stand da, scheint unser Weltall sehr alt zu sein, wenn man die heutigen Naturprozessen als Gradmesser nimmt und zurückrechnet. Das muss unheimlich alt sein. Ich könnte Ihnen, ich war Geographielehrer für Biologie und für Geschichte in Kanada, so in der 7. oder 8. Klasse, und ich könnte ganz locker mehrere wissenschaftliche Beweise dafür nennen, warum wir glauben müssten, dass alles wäre unheimlich alt. Vergessen Sie die Jahrmillionen, das ist nichts. Es geht um Jahrmilliarden her. Ja? Nach der heutigen wissenschaftlichen Messungen. Das wäre gar kein Problem, das zu, in Anführungszeichen, zu beweisen. Das Problem ist, man misst die heutigen Prozessen, wie sie heute ablaufen. Das ist aber nicht Schöpfung. Es ist alles vollkommen geschaffen worden. Nehmen wir noch ein Beispiel. Adam im Garten Eden. Wie alt hat er ausgesehen, 2 Minuten nach seiner Erschaffung? Wie ein Baby mit Windeln? Freilich nicht. Er sah aus wie ein Mann. Der ist erwachsen. 20, 25, 30, ich weiß nicht. Ob er einen Bauchnabel hatte, weiß ich nicht. Wenn es Sie interessiert, fragen Sie ihn im Himmel oder fragen Sie Eva, sie wird es wohl gewusst haben. Nun bitte, verstehen Sie, er ist nicht geboren, er ist geschaffen. Ob er einen Bauchnabel hat oder nicht, ja. Vielleicht hat er eins, das würde eine Geburt vortäuschen, die es gar nicht gab. Auch dieses scheinbare Alter oder scheinbare Geburt, wenn Sie wollen, ist keine Täuschung, das ist kein Betrug. Es steht ja geschrieben für jeden, der es glauben will. Gut, das zu der Länge der Schöpfungstagen. Es tauchen freilich hier wissenschaftliche Fragen auf und die wollen wir nicht umgehen. Ich möchte auf 2 Hefte aufmerksam machen, zumal ich von der vom Weltraum gesprochen habe. Dr. Norbert Peiler wohnt in Meersburg. Er ist ein Astrophysiker, heute in der Weltraumforschung tätig. Und er hat 2 Hefte geschrieben, Neues aus der Planetenforschung. Hier geht es um Hinweise für ein viel jüngeres Weltall, als man bis jetzt angenommen hat. Und in diesem Heft, Geheimnisvolle Weltall, geht er auf die Urknalltheorie ein, die so ganz locker so in den Schulen gebracht wird, wie wenn der Lehrer dabei gewesen wäre, einfach, ja, so war es und so und so und so, ja. Aber als Weltraumforscher zeigt er uns, dass es sehr viele Hinweise dafür gibt, dass es gar nicht so abgelaufen ist, wie man das immer wieder im Rahmen der Urknalltheorie bringt. Nun, die Materie ist komplex, deswegen sind diese beiden Hefte nicht unbedingt für jeden. Sie sind recht schwer zu verstehen, aber für Leute, die sich für solche Dinge interessieren, eine Mine von sehr interessanten Informationen. Ich bin von einer ganz anderen Seite an das Thematik herangegangen, in diesem Heft die Bibel und das Alter der Erde. Ich argumentiere hier ähnlich wie vorher mit den Schöpfungstagen aus der Bibel. Ich komme nicht von der Seite der Wissenschaft in erster Linie, sondern vom biblischen Bericht. Was sagt die Bibel zum Alter der Erde und was sagt sie nicht? Ich kenne die meisten Fragen, die Bibelleser stellen in Bezug auf die Bibel und das Alter der Erde, und ich habe versucht, im Rahmen von diesem Heft ganz fair und ausführlich auf diese Fragen einzugehen, auch auf die Problematiken aufmerksam zu machen. Es geht um Fragen wie Länge der Schöpfungstagen oder wie ist das zwischen den ersten und zweiten Bibelvers. Ist die Erde wüst und leer geworden? Ja? Gibt es dort einen Zeitraum? Oder wie sind die Chronologien zu verstehen? Oder wie ist es mit der Aussage, ein Tag ist wie 1000 Jahre und so weiter? Ich gehe auf solche Dinge ein. Das zum weiteren Studium, gerade zu der Frage. Aber das ist nicht unser Thema in erster Linie heute Abend. Wir kommen zurück zu den Bergen. Die sind nicht von Gott geschaffen worden, als Gott Himmel und Erde schuf im Rahmen von der 6-Tagen-Schöpfung. Und das sage ich anhand von 2 Büchern. Das erste Buch haben wir schon eingeführt, die Bibel. Wir werden unsere Landschaft heute Abend im Lichte des Wortes Gottes betrachten. Ich weiß sehr wohl, dass die Bibel kein Geologietext ist, in dem Sinn, dass es der Zweck der Bibel wäre, eine vollkommene Naturwissenschaft in Bezug auf Erdgeschichte anzubieten. Die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Buch in dem Sinn. Aber die Bibel macht auf jeden Fall Aussagen, die mit Naturwissenschaft zu tun haben. Denn wenn zum Beispiel die Bibel von einer weltweiten Sintflut berichtet, wo selbst die höchsten damaligen Berge unter Wasser standen, das hat mit Erdkunde, das hat mit Geologie zu tun, das hat mit Erdgeschichte zu tun, das hat mit Naturwissenschaft zu tun. Wir wollen also heute Abend in unserem Studium das Wort Gottes hier sehr ernst nehmen. Wir werden aber dieses Buch vergleichen mit einem zweiten Buch, mit dem Buch der Gesteine. Man kann nämlich die Sedimentgesteine öffnen wie ein Buch und darin lesen. Man muss allerdings zuerst wissen, wie man das Buch öffnet. Man öffnet es mit Hammer und Meißel. Man spaltet die Seiten, man blättert darin, und wenn man weiß, wo man zu suchen hat, kann man in der Tat eine sehr interessante Sprache hier darin finden, die Sprache der Fossilien. Die Sprache dieser Lebewesen, die tief in Schlamm begraben worden sind, abgeschlossen von Sauerstoff und von Erosion, sind sie bis heute, manchmal sogar in einem versteinerten Zustand, erhalten geblieben. Und diese Fossilien erzählen auch etwas von Erdgeschichte und auch die Geschichten, worin sie enthalten sind. Nun, im gewissen Sinn sind beide Bücher von Gott geschrieben. Und so glaube ich nicht, dass diese beiden Bücher, die Bibel und das Buch der Gesteine, sich widersprechen werden. Ich glaube, wenn man sie richtig versteht, kann man ohne weiteres merken, dass sie in Übereinstimmung miteinander zu interpretieren sind. Ich versuche das einfach einmal heute Abend. Diesen Versuch mache ich in Zusammenhang mit Wissenschaftlern, mit denen ich über die Jahre gearbeitet habe. Nun, zuerst einmal, wie entstehen die geschichteten Sedimentgesteine? In einem Fluss wird sehr viel Geschiebe, Sand und sonstigen Dreck fortbewegt. Unter Flutbedingungen können sogar recht große Gesteinsbrocken fortbewegt werden. Sogar tonnenschwere Granitbrocken können am Fluss, am Boden unter eine Überschwemmung fortgerollt werden. Sie schlagen dabei an anderen Steinen, brechen auseinander und nach etwa 10 Kilometern sind selbst großen Granitbrocken zum Sand reduziert worden. Das braucht gar nicht so lange, unter Flutbedingungen. Nun, das ganze Zeug wird weiter transportiert, bis es irgendwo ruhiger wird. Und dann setzt sich der Schlamm unter ruhigen Bedingungen ab. Und es setzt sich dann schichtweise ab. Das kann man zum Beispiel in einem trockengelegten Stausee sehr gut sehen. Auf diese Art und Weise entstehen die Sedimentgesteine, die man unterdessen als harte Gesteine findet. Die Schlammschichten, sie erhärten sich. Das ist einen ähnlichen Prozess, wie wenn Beton fest wird. Und unter den richtigen Bedingungen braucht das gar nicht so lange. Allerdings, wenn man hier unter riesige Mengen von Sedimenten steht und hochschaut, da könnte man überlegen und denken, unheimlich viel Zeug, das muss unheimlich lang gedauert haben, bis all das abgelagert worden ist. Das muss aber gar nicht der Fall sein. Denn die Geschwindigkeit einer Ablagerung hängt von der Menge der Dreck ab, der transportiert wird, und die Geschwindigkeit des Wassers. Zum Beispiel, dieses Haus ist mit mehreren Meter Schlamm bedeckt worden und das geschah innerhalb von kürzester Zeit, denn dieser Schlamm bewegte sich hier mit über 60 Kilometer pro Stunde, was für Dreck ganz schön schnell ist. Weiter oben im selben Tal bewegte sich aber der Schlammwalze mit einiges über 100 Kilometer pro Stunde. Was ist während dieser Katastrophe geschehen oder warum hat es diese Katastrophe gegeben? Am Ende von diesem Flusstal gibt es einen alten Vulkan. Und oben auf diesem Vulkan hat es viele Jahre lang einen Gletscher gegeben. Der Vulkan wurde aber aktiv, der Gletscher schmolz innerhalb von einer Stunde, das Wasser raste den Berghang hinunter, riss sehr viel Dreck mit sich und solche Häuser sind dann im Nu unter diesen schnell bewegenden Schlammschichten begraben worden. Und in der Vergangenheit sind die meisten Sedimenten, die unterdessen zum Sedimentgestein geworden sind, auch unter solchen katastrophalen Bedingungen in der Regel abgelagert worden. Wieso können wir das wissen? Sedimentologen, das sind die Wissenschaftler, die diese Dinge untersuchen, sie können heute im Labor Experimente machen, sie können aber auch im Freiland im Rahmen von Überschwemmungen zum Beispiel ihre Beobachtungen machen und sie können anhand von dem Aussehen der Schichten sagen, ob diese Schichten schnell oder langsam abgelagert wurden. Wenn zum Beispiel das Wasser turbulent ist, dann wird es schräg abgelagert in der Regel. Unter Flutbedingungen wirbelt aber das Wasser gleichzeitig in mehreren Richtungen und dann werden die Schichten so richtig wie ineinander gewoben und dann gibt es eine Kreuzschichtung. Und das kann man heute sehr gut feststellen, das kann man sehr gut sehen nach einer Überschwemmung. Hier zum Beispiel, das sind 12 Meter hohe Sedimente. Von hier unten bis hier oben 12 Meter. Hier unten sind diese selben Schichten skizziert, damit Sie auch als Laien die Kreuz- und Schrägschichtung sehen können. Nur diese 12 Meter Sedimenten sind in nur 2 Tagen abgelagert worden. 6 Meter pro Tag. Nicht schlecht für Dreck. Aber in der Vergangenheit sind über viel größeren Gebieten viel schneller und viel dicker Sedimenten abgelagert worden. Denn das ist nur eine kleine lokale Überschwemmung gewesen. Die allermeisten Sedimentschichten weltweit sind kreuz- oder schräg geschichtet und das spricht in den meisten Fällen von einer schnellen Ablagerung unter fließendem Wasser. Und oft kann man sogar die Strömung im Stein so richtig sehen. Nun, ich mache die meisten Bilder für meine Vorträge selber im Rahmen der Forschung mit Wissenschaftlern zusammen, ich weiß, wo ich diese Bilder aufgenommen habe, die strecken, diese Schichten strecken über hunderte von Quadratkilometern und sind viele, viele Meter dick. Und das war eine kontinuierliche Ablagerung, die in verhältnismäßig kurzer Zeit abgelaufen ist. Wir reden hier nicht von Jahren, wir reden von Tagen und Wochen in diesem Fall. Also in der Vergangenheit gab es unter Flutbedingungen viel gravierendere Ablagerungen, als das heute der Fall ist. Nun, wenn wir das alles gesagt haben und erklärt haben, möchte ich aber doch betonen, dass das meiste Gestein unserer Erdkruste nicht geschichtet ist. Das meiste ist massig. Man kann es auch Massengestein nennen. Zum Beispiel Granit ist ein Massengestein oder Basalt oder Gneis. Und wenn man die äußere 16 Kilometer der Erdkruste betrachtet, also die 16 Kilometer ja, von der alleräußersten Kruste, dann stellt man fest, dass sie diese zum 95% aus Massengesteine, wie zum Beispiel Granit, bestehen. Es gibt in der Erdkruste einen migrigen, weltweit, wenn man über unsere Erde reist. Ja, der Grund, warum man so viel zieht, die liegen ja oben darauf. Wenn man nur die Erdoberfläche, das worauf wir laufen, betrachten, dann besteht es zum 75% aus Sedimentgesteinen. Ja? Also dieses 5% ist obendrauf geschmiert. Und selbst an dem 25% der Erdoberfläche, wo das eigentliche Urgestein zum Vorschein kommt, gab es in der Vergangenheit in den meisten Fällen auch Sedimenten obendrauf, nur sind sie zum Beispiel während der Eiszeit wieder weggekratzt worden. Man kann sagen, dass die ursprüngliche Erdoberfläche vorwiegend aus Massengesteinen bestand und dass dann später im Laufe der Weltgeschichte aus den verwitterten Massengestein Sedimenten obendrauf abgelagert worden sind, in der Regel unter schnell fließendem Wasser. Und in den meisten Fällen sind diese Sedimentschichten, die obendrauf abgelagert wurden, nicht während der Schöpfung entstanden, denn sie enthalten tote Lebewesen, Fossilien. Manche Fossilien sind recht exotische Tiere. Ich sage exotisch in dem Sinn, dass dieser Flugsaurier zum Beispiel bereits ausgestorben ist. Das Wort Saurier bedeutet Echse. Das sind also fliegende Echsen gewesen, hier eine kleinere Art. Es hat wesentlich größere Arten gegeben. Dieses Bild ist keine Übertreibung, was die Länge der Flügel anbelangt. Diese Art hat eine Flügelspanne von etwa 7 Metern. Es gab eine andere Art, doppelt so lang, 14 Metern. Es gab freilich auch kleine Flugsaurier. Ja? Es ist auch keine Übertreibung, was der Kopf anbelangt oder die Krallen und den Flügeln. Das hat man alles bestens erhalten im Stein gefunden. Man kann also ziemlich genaue Darstellungen machen anhand von den bereits gefundenen Fossilien von solchen Lebewesen. Das Fantasievolle an diesem Bild wäre aber die Farbe. Ob sie rosarot waren oder gelb oder grün, wissen wir nicht. Die Farbe bleibt nicht erhalten. Aber die Größe und die Form, das ist bestimmbar. Diese Tiere sind aber leider schon alle ausgestorben. Ich sage leider, das wäre schon schön heute Abend gewesen, so beim Sonnenuntergang im Tiefflug über Dillenburg, so ein paar sehen zu können. Die habe ich wirklich vermisst beim Herfahren. Man sollte allerdings nicht den Eindruck bekommen, dass Fossilien lauter ausgestorbene Lebewesen sind. Die allermeisten Fossilien, mehr als 90% der Fossilien, sind von Familien, von Tieren und Pflanzen, die wir heute immer noch sehr gut kennen. Familien von Lebewesen, die nicht ausgestorben sind, wie dieser ganz gewöhnliche Frosch. Abgesehen davon, dass er im Stein liegt, ein ganz gewöhnlicher Frosch. selbe Gattung wie die Frösche, die wir bei uns im Garten, im Teich, im Biotop haben. Okay, das sind einige Einblicke in das Buch der Gesteine. Jetzt wollen wir vergleichen mit der Bibel, und zwar mit dem Schöpfungsbericht, wo wir in 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 31, gegen Ende vom allgemeinen Schöpfungsbericht lesen, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der sechste Tag. Gottes Urteil also über seine ursprüngliche Schöpfung, alles sehr gut. Was wir allerdings in den zu oberst liegenden Sedimentschichten unserer Welt gesehen haben, war zwar sehr interessant, aber nicht sehr gut für den Frosch, für den Flugsaurier und für die Milliarden von anderen Lebewesen, die sehr oft grausam umgekommen sind, erstickt im Schlamm. Sollte das Schöpfung sein, wenn man Fossilien findet? Sind Adam und Eva auf einem Fossilienfriedhof herumgelaufen? Kann man da von einer sehr guten Schöpfung sprechen? Alles sehr gut? Wie ist Tod überhaupt in die Welt gekommen? Gehört Tod zur Schöpfung? Nein. Tod, sowohl bei Menschen wie auch bei Tieren, ist eine Folge vom Sündenfall. Denn dadurch, dass der Teufel, der Fürst vom Tod, quasi eingeladen wurde, die Herrschaft dieser Welt an sich anzureißen, kam Tod in die Welt. Erst seit dem Sündenfall gibt es bei Mensch und bei Tieren Tod. Denn erst seit dem Sündenfall herrscht der Fürst vom Tod auf unserer Erde. Tod gehört nicht zur ursprünglichen Schöpfung. Und so, wenn wir Fossilien im Gestein finden, wissen wir, das hat nichts mit Schöpfung zu tun. Denn was hier zum Beispiel geschah, war grausam. Das ist auch ein Saurier, also ein Echse, aber eine schwimmende. Man nennt sie Fischechsen, das sind aber keine Fischen, die sind Reptilien. Diese Reptilien haben aber keine Eier im Wasser gelegt. Sie haben ihre Kleinen lebendig zur Welt gebracht. Sie waren lebendgebärende Tiere. Wir sehen sogar ein kleines Embryo hier bei der hinteren Flosse. Allerdings, dieses Embryo ist etwas zu klein, um draußen zu sein. Und wenn man etwas näher herangeht, sieht man, dass das Embryo auch zerdrückt ist. Was ist hier geschehen? Das Muttertier, ein gesundes Tier, ist vom viel Schlamm erfasst worden, begraben. Das Schlamm wog schwer auf die Eingeweiden. Der Kleine ist hinausgequetscht worden. Das ist nicht sehr gut. Das gehört nicht zur Schöpfung. Dieses Gestein entstand nicht während der ursprünglichen Schöpfung, als Gott Himmel und Erde schuf, das Meer und alles, was darinnen ist, ja, im Rahmen von den sechs Tagen. Eine solche Szene muss mindestens nach dem Sündenfall des Menschen einzuordnen sein. Okay, wenn wir unsere Alpen zum Beispiel äußerlich betrachten, kommen wir so richtig in Schwärmen, reden von den herrlichen Bergen, wie wunderbar hat Gott sie geschaffen, ach, die ewigen Berge und so weiter. Wenn wir aber bedenken, was drinnen ist, dann merkt man, sie sind nur äußerlich schön, denn bis an der oberste Gipfel ein einziger Fossilienfriedhof. Voll von Tod. Soll das ein Produkt der ursprünglichen Schöpfung sein? Deswegen habe ich am Anfang provozierend behauptet, unsere Alpen sind nicht von Gott geschaffen worden, als Gott Himmel und Erde schuf. Denn als Gott Himmel und Erde schuf, war alles noch sehr gut. Unsere Alpen sind schon von Gott geschaffen worden, aber nicht am Anfang, wo alles noch sehr gut war. Ja, wann wurden sie dann geschaffen? Wir lesen weiter. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war sehr gut. Oh, sie ist nicht mehr sehr gut. Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben. Wir sind aber nicht mehr im Schöpfungsbericht. Wir sind im Sinnflutbericht, am Anfang vom Sinnflutbericht. Schöpfung, Sündenfall, liegen hier schon mehr als 1500 Jahre zurück. Der Teufel hat in diese ganze Zeit auf die Erde gewütet. Und die ganze Schöpfung hat sich weitgehend unter seiner Führung verändert. In vielen Dingen stark verändert. Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch, das sind aber nicht nur Menschen, sondern auch Tieren gemeint, hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Und die Fossilien sind scheinbar eben zu der Zeit entstanden, beziehungsweise entstanden, nachdem alles Fleisch seinen Weg auf Erden verdorben hat. Das sehen wir hier auch an diesem Beispiel. Das ist auch ein Fischsaurier. Vordere Flossen, große Augen, Rückengrat, Rippen und zwischen den Rippen der kleine Fischsaurier. Ach, wie süß, wartet im Mutterleib auf die Geburt. Überhaupt nicht süß. Da ist kein Embryo mehr, zu groß. Das ist ein Teenager, liegt nicht im Mutterleib, sondern im Magen. Er ist verschlungen worden, denn die Fischsaurier waren unter anderem Kannibalen. Hatten Riesenmäuler, konnten große Fische und kleine Fischsaurier ganz verschlingen. Das ist ein Verderben des Weges auf Erden, denn Gott hat Fischsaurier nicht geschaffen, um ihre eigenen Jungen aufzufressen. Das sage ich nicht einfach, weil es uns unappetitlich ist, sondern weil wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass Gott überhaupt nicht die Tiere geschaffen hat, um andere Tiere aufzufressen. Wir lesen nämlich im Schöpfungsbericht der Bibel, ein Vers bevor es hieß, alles sehr gut, da lesen wir im Vers 30, allen Tieren der Erde, Fischsaurier, Löwen, allen Vögeln des Himmels, Eulen, Greifvögel, allem, was sich auf der Erde regt, Schlangen, Spinnen, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und das war nicht nur Gottes Wille, und es geschah so. Ob wir das glauben oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber die Bibel ist hier sehr deutlich. Alle Tiere waren am Anfang Pflanzenfresser. Als aber die Fossilien entstanden sind, war es nicht mehr so. Wieder ein starken Hinweis dafür, dass fossilienhaltige Sedimentgesteine nicht während der Schöpfung entstanden sind, wo vor dem Sündenfall es kein Tod gab und auch kein Fressen von anderen Tieren. Natürlich tauchen auch hier Fragen auf. Wenn Gott nicht wollte, dass Löwen andere Tiere fressen, warum hat er Löwen ein Raubgebiss gewesen? Ja gut, mit diesem Gebiss kann auch einen Löwen mit Kraut fertig werden. Ich weiß von einer Löwin, wurde 2 Jahre lang nur an Kraut gefüttert, war nach 2 Jahren ein prächtiges Tier, bekam alles, was es brauchte. Unsere Katzen fressen auch Gras, wobei das nicht ihre übliche Speise ist. Aber sie können's. Und sie taten's früher. Aber seit dem Sündenfall gab es starke Änderungen auf Erden. Alles Fleisch hat seinen Weg auf Erden verdorben. Nun, falls Sie weitere Fragen hier haben und Sie möchten sich in dieses Thema vertiefen, auf dem Büchertisch ganz hinten gibt es auch dieses Heft, Sündenfall und Biologie. Einige Denkanstöße aus biblischer und biologischer Sicht. Was hat der Sündenfall für eine Auswirkung auf die heutige Natur? Wie sind diese Fragen zu verstehen? Ich meine, wenn Gott nicht wollte, dass Löwen Gras gefressen hat, warum hat er ihnen ein Raubgebiss gegeben? Ja? Fleisch gefressen. Warum hat er ihnen ein Raubgebiss gegeben? Diese sind gute Fragen und man darf sich ohne weiteres überlegen. Es ist kein Zeichen von Unglauben, wenn man Fragen hat. Man darf Fragen haben. Das ist keine Sünde. Die Frage ist, wie man die Fragen im Herzen trägt. Ich habe viele Fragen. Es sind nicht alle beantwortet worden. Aber ich habe gelernt, über die Jahre mit einer gewissen christlichen Cool einfach einmal abzuwarten. Manchmal fehlt der wichtige Schlüssel, dass ich keine Antwort auf meine Frage habe. Man kann im Glauben warten, manchmal. Aber wenn Antworten es schon Antworten gibt, und es gibt manche hier in diesem Heft, dann darf man das ohne weiteres überlegen. Wer ganz full power in das Thema hineinsteigen will, gibt es sogar einen dicken Schinken auf dem Büchertisch zu dem Thema, aber für die meisten von euch würde das dünnere Heft genügen. Gut, wir machen weiter. Weil alles Fleisch seinen Weg auf Erden verdorben hat, sprach der Herr zu Noah, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Von Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Da sprach Gott zu Noah, siehe, ich will sie verderben. Sie haben ihr Weg auf Erden verdorben, ich werde sie verderben. Ich setze von Himmel her ein Zeichen für die Menschen. Leute, so geht's nicht weiter. Ich gebe euch noch eine Chance auf dieser Erde. Höret gut zu. Ich will sie verderben mit der Erde. Drei Worte, aber welch eine Bedeutung für mein Lieblingsfach, die Geologie. Welch eine Bedeutung für die Erdkunde, die Erdgeschichte. Wir leben auf einer durch die Sinnflut verdorbene Erde. Auch die Erde, nicht nur das Leben, ist durch die Flut verdorben worden. Wir leben auf Narben einer untergegangenen Welt. Es hätte keinen Sinn, heute den Garten Eden zu suchen, meine ich, weg vom Fleck. Denn die Sintflut war eine gewaltige Katastrophe von unvorstellbarem Ausmaß. Und Sie können sich nur vorstellen, was unter diesen tiefen, rauschenden Wassern der Flut geschehen ist. Wie viel Gestein zertrümmert ist, zum Sand und sonstigen Dreck reduziert worden ist und schichtweise abgelagert worden ist. Hunderte von Meter von Sedimentschichten unter diesen gewaltigen Flutwassern. Und das meiste davon freilich kreuzgeschichtet. Und was passiert aber mit den Skeletten von den Elefanten, von den Sauriern, von den Menschen und von allen diesen Lebewesen, die vor der Sintflut auf dem Land gelebt haben, bis sie endlich irgendwo abgelagert werden, werden ihre Knochen freilich reduziert worden zum Sand. Es gibt sehr viel Knochensand in den Schichten heute. Man kann nicht mehr sagen, was für Knochen, das ist wirklich zum kleinsten Sandstücke geworden. Denn durch den Transport geht alles kaputt. Ich meine, wenn ein Granitbrocken nach 10 Kilometern zum Sand geworden ist, stellen Sie sich vor, was passiert mit allen Lebewesen, deren Leichen weit transportiert werden. Bis sie abgelagert werden irgendwo, sind ihre Knochen nicht mehr als Knochen zu identifizieren. Wir können also hier nicht von Fossilien reden hier darin. Wenn aber Lebewesen, die zum Beispiel vor der Sintflut schon im Wasser lebten, einen mehr oder weniger sanften Tod erlebt, in dem Sinn, dass der ganze Dreck von oben sie bedeckten in tieferen Stellen, dann könnte man sehr wohl und sehr viele Fossilien von diesen wasserlebenden Lebewesen finden. Und das könnte das Grund sein, warum diese untersliegenden Fossilien immer wasserlebende Lebewesen sind und die meisten Fossilien überhaupt sind wasserlebende Lebewesen. Denn die haben die beste Chance, um zu Fossilien zu werden. Andere Lebewesen, die transportiert werden, gehen dabei kaputt. Es gibt aber Fossilien von Menschen, das schon. Es gibt freilich auch Fossilien von Dinosauriern und anderen Lebewesen, die auf dem Land gelebt haben. Allerdings nicht so viel wie wasserlebende Lebewesen. Aber ich vermute, zusammen mit einigen meinen Kollegen, dass die meisten Fossilien von Menschen oder sonstigen landlebenden Lebewesen gar nicht während der Sintflut zum Fossil geworden sind, sondern womöglich nach der Sintflut, während einer Serie von lokalen Folgekatastrophen, nicht mehr ein weltweites Flut, wo alles unter Wasser lag, aber lokale Überschwemmungen, in Zusammenhang mit starken Erderschütterungen. Denn Sie müssen sich vorstellen, durch die Sintflut wurde das Gleichgewicht der Erde ziemlich zerstört. Und das ist wie ein Pendel, ja, die Sintflut schlägt stark aus und dann pendelt sich das allmählich langsam ein, ja. Und in der Zeit nach der Sintflut gab es auf manchen Gebieten auf Erden weitere Überschwemmungen, aber nicht mehr so gravierend. Und in dem Zusammenhang könnte man sich vorstellen, wie manche Fossilien auch von Menschen entstanden sind. Zum Beispiel in Ostafrika gab es starke Vulkanausbrüche, es gab sehr viel Asche, das sich mit Wasser vermischt, das raste diesen Vulkanhängen hinunter und begruben manche Menschen, ja. Und dieser Schlamm ist sehr dicht, da kommt kein Sauerstoff mehr dazu und so könnten diese Knochen zu Fossilien werden. Oder während der Eiszeit, wo die Gletscher sehr, sehr schnell zum Teil geschmolzen sind, gab es riesige Sandbewegungen hier im deutschen Raum und da sind auch manche Fossilien unter den Schichten, die im Zusammenhang mit der Schmelzwasserablagerungen der Eiszeit abgelagert wurden. Das einfach einmal so im schnell im Vorbeigehen. Was ich hier mit diesem Bild in ein paar Sätze gesagt habe, das ist der Inhalt von 3 weiteren Vorträgen. Aber ich sage es einfach einmal, man muss differenzieren bei der Entstehung von Fossilien. Es könnte sein, dass seit dem Sündenfall auch Fossilien bis zur Sintflut entstanden. Während der Sintflut auf jeden Fall, aber eben die schnell begraben wurden, ohne weiteren Transport. Und auch in der nachsintflutlichen Zeit, insofern es gab, dass es Folgekatastrophen gab. Das einfach einmal. Nun, wir haben bis jetzt freilich nur von Hartteilfossilien gesprochen. Knochen, Schalen, Zähne. Es gibt aber auch anderen Fossilienmaterial. Ich meine, diese Lebewesen, die auseinandergerissen werden oder ganz begraben werden, die bestehen nicht nur aus Knochen. Sie haben ja auch Fleisch und Blut. Und diese Biomasse, das wird auch in den Sedimenten begraben. Und wenn dieses Biomasse schnell und tief begraben wird, unter sehr viel Schlamm, dann kommt kein Sauerstoff mehr dazu, es wird also nicht verwesen. Und weil sehr viele Sedimenten oben drauf abgelagert werden, wird einen enormen Druck erzeugt. Und nach der Pause werde ich Ihnen zeigen, dass Teile der Erdkruste auch am Absacken waren und das Ganze erzeugte stoßartige Druckbewegungen. Nun, wenn eine Biomasse, Algen, Matten, Fleisch, Blut oder was auch immer, organische Fette, vorwiegend tierische Fette, wenn solche tierische Fette unter Ausschluss von Sauerstoff unter stoßartige Druckbewegungen gesetzt wird, dann wird das Zeug nicht verwesen, sondern es wird chemisch umgewandelt in einem brennbaren Fossil, den man Erdöl nennt. Erdöl hat man auch im Labor hergestellt. Man kann zum Beispiel Kuhmist nehmen, diesen Kuhmist unter Druck setzen, ohne, Kuhmist ist organisch, ist Biomasse, ohne Sauerstoff, unter Druck, und da wird das in Erdöl umgewandelt. Ja, wieso können die Bauern in der EU nicht ihr Mist abliefern, damit wir endlich einmal billiger Auto fahren können? Ja, die Produktionskosten sind einfach ein bisschen zu teuer, der ganze Druck zu erzeugen und so weiter und so fort. Es ist immerhin billiger, das Zeug aus dem Boden zu pumpen. Also, Erdöl ist, und das sind Wissenschaftler ziemlich sicher, nichts anderes als chemisch umgewandelte Tierfette. Ja? Unter Druck, ohne Sauerstoff. Und es braucht nicht lange Zeiträume. Das geht schnell, wenn der Druck ohne Sauerstoff vorhanden ist. Unsere These aber geht weiter. Unsere These lautet, während der Sintflut und während der nachsintflutlichen Folgekatastrophen herrschten auf Erden ideale Bedingungen für das massenhafte Entstehung von der massenhaften Entstehung von Erdöl. Also ich würde das meiste Erdöl zurückführen auf diese Zeit, Sintflut und die nachsintflutlichen Katastrophen, denn da wurden riesige Mengen von Lebewesen weltweit begraben. Nun, wenn dieses Zeug im Öl umgewandelt wird, dann verteilt sich das Öl zwischen den Sedimentkörnern. Das ist das Schema von einem werdenden Sandstein. Das sind Sandkörner, das sind die Kalzitverbindungen, die die Körner aneinander zementieren zum Stein. Und in diesem werdenden Stein gibt es immer noch Porenwasser. Und in dem Porenwasser schwimmen die Erdöltröpfchen. Nun, Erdöl ist leichter als Wasser und so steigt es. Und es steigt weiter durch die Sedimenten, bis es an eine undurchlässige Schicht kommt, zum Beispiel Schiefer. Und dort kann es sich sammeln. Wenn es keine undurchlässige Schicht obendrauf gibt, dann tritt es an der Erdoberfläche aus, als Teer zum Beispiel. Aber hier sammelt es sich an diesen undurchlässigen Schieferschicht. Nun, währenddem all das am Geschehen ist, kommen diese Schichten in einem noch weichen Zustand unter Druck und sie werden gefaltet. Und so kann das Erdöl weiter steigen, bis es in eine Erdölfalle kommt. Und das ist nicht mehr über eine große Fläche verteilt, sondern konzentriert an ein paar Orten. Es gibt unterschiedliche Erdölfallen, die durch die Faltungen und die Überschiebungen geschehen. Und dann kann das Zeug natürlich in einem konzentrierten Form hochgepumpt werden. Nun, wenn diese These stimmt, was ich heute Abend gezeigt habe, dann wäre es einmal interessant, heute Abend beim Heimfahren zu überlegen, was Sie da alles im Motor verheizen. Wenn Sie nach Hause kommen heute Abend, werden Sie wahrscheinlich das Bedürfnis spüren, Ihre Zähne zu putzen. Und Sie werden dabei einen Plastikzahnbürste wahrscheinlich brauchen. Und diesen Plastik ist auch aus Erdöl hergestellt worden. Überlegen Sie mal, was Sie dort im Mund haben. Und vielleicht müssten Sie heute Abend auch irgendein Medikament schlucken. Viele Medikamente werden auf Erdölbasis hergestellt. Guten Appetit. Nun, ich denke, dieser Gedanke muss verkraftet werden. Deswegen werden wir ziemlich bald unsere Pause einschalten. Während der Pause, ja, nein, während der Pause wird es nicht möglich sein. Aber nach dem Vortrag wird es möglich sein, den Büchertisch oder morgen den Büchertisch zu besuchen. Ich möchte auf ein weiteres Heft aufmerksam machen. Ganz besondere Fossilien, Dinosaurier, faszinierende Geschöpfe Gottes. Meine Mutter hat es nicht geglaubt. Meine Mutter hat mir erzählt, Dinosaurier hat es nie gegeben. Der Teufel hat die Knochen gemacht und in die Felsen gesteckt, um die Menschen zu verführen. Aber das hat mich irgendwie nicht befriedigt damals. Und meine Mutter hat sich nie damit abfinden können, dass ich mich mit Dinosauriern befreundet habe und sogar einen Vortrag darüber habe. Aber ich finde sie wirklich faszinierende Geschöpfe, denn sie sind auch wunderbar von Gott geschaffen worden. Und dieses Heft ist kein Kinderheft, obwohl Kinder sich für Dinosaurier interessieren. Dieses Heft ist für gestresste Mütter vorbereitet worden und sonstigen. Denn Mütter werden ständig überfordert durch die Fragen ihrer Kinder in Bezug auf Dinosaurier. Es gibt so ein Alter, wo die Kinder sich für die Dinosaurier interessieren. Ja? Da kommen die Kinder mit ihren Fragen. Und ja, was tut man da? Geht man in Abwehr oder greift man das Thema auf und braucht gerade die Interesse der Kinder für so etwas, um weitere biblische Informationen zu vermitteln? Das kann man sehr gut machen mit diesem Heft. Die Texte sind also für gestresste Mütter, aber nicht nur für Mütter geschrieben, für Erwachsene und für Jugendliche. Und da bekommen sie Informationen. Dann können sie mit Hilfe von den Arbeitsblättern das, was sie gelernt haben, ihren Kindern beibringen. Es ist also ein Familienheft, ein Heft, das man in der Kinderarbeit oder in der Schule gebraucht werden kann. Wir schenken das immer wieder an den Lehrer unserer Kinder. Die sind sehr begeistert von solchen Heften, weil es sind sehr gute pädagogische Ideen darin. Sind auch von zwei Schweizer Lehrern vorbereitet worden. Ein weiteres Heft, das äußerst interessant ist und auch auf dem Büchertisch erhältlich ist, stammt der Mensch von Adam ab. Da geht es um die Menschenfossilien. Ich habe gesagt, es gibt Menschenfossilien, zum Beispiel der Neandertaler. Aber wie sind diese Fossilien im Lichte der Bibel zu verstehen? Wie können wir das im Lichte von dem, was im Schöpfungsbericht, Sintflut und so weiter in der Bibel steht, Wie können wir diese Fossilien verstehen? Das ist das Thema dieses Heftes. Aber es werden auch andere Themen behandelt. Zum Beispiel, wenn es am Anfang zwei Menschen gegeben hat, wovon ich überzeugt bin, zwei Menschen, Adam und Eva, wieso gibt es heute so viele verschiedene Rassen? Das sind gute Fragen. Hier einfache Antworten. Also dieses Heft ist gut verständlich für jenen ab etwa 16 Jahren. Zu dieser Serie von Heften gehört auch diese hier, Evolution ohne Grenzen. Also diese beiden Heften hier, stammt der Mensch von Adam ab, das behandelt die Entstehung des Menschen, und hier Evolution ohne Grenzen, Schöpfung, Evolution, das sind zwei Zwillingshefte. Wenn Sie diese beiden Hefte haben, da haben Sie sehr viele Fragen, die auftauchen, beantwortet. Da kann man auch ohne weiteres überlegen, ja, zum Beispiel, könnte es genug Platz gegeben haben in der Arche Noah für alle Tiere. Und manche Überlegungen hier drin sind auch für die Beantwortung dieser Frage sehr, sehr wichtig. Nun, ich arbeite im Zusammenhang mit einer Studiengemeinschaft, es sind einige weitere Schriften über die Studiengemeinschaft Wort und Wissen ausgelegt auf dem Büchertisch, wenn Sie sich informieren wollen. Jetzt werden wir unsere Pause machen. Wir können nicht alle hinausströmen oder am Büchertisch. Bleiben Sie am Platz.